Hallo, ich bin Peter Filz, eigentlich Politikwissenschaftler, Fußballlaie, aber großer Fan. Jetzt wird trainiert.
Er ist der Politexperte Österreichs, aber auch ein eingefleischter Sport- bzw. Fußballfan und daher auch heute bei mir in der Ansapanier zu Gast. Meine Damen und Herren, ich bitte um einen virtuellen Applaus für den wunderbaren Universitätsprofessor Dr. Peter Filzmeier. Guten Tag und wie geht's Ihnen?
Mir geht's bestens, danke für die Einladung, aber das Doktor und Co. bitte ganz schnell weglassen. Erstens bin ich kein Zahnarzt und danach klingt's ein bisschen. Und zweitens bin ich hier reiner Fußballfan, das heißt ein Laie von den vielen auf der Tribüne, die wir ja alle treffen müssen, ohne wirklich Experten zu sein.
Sehr gut. Sie werden uns heute Ihre persönliche Traumelf, Schrägstrich eben Ansapanier präsentieren. Dafür bräuchte ich vorab noch zwei Informationen von Ihnen. Einerseits, welche Formation schicken Sie aufs Feld und andererseits, in welchen Trikotfarben agiert Ihre Elf heute?
Die Trikotfarben sieht man an meinem Shirt. Das ist für andere eine Fußballmannschaft. Für mich ist es einfach Wasser, mehr als ein Club. Und meine Ansapanier steht damit im Zusammenhang. Nämlich im Tor schicke ich aufs Feld zu Bizarretta. Und jetzt muss ich einen Spoiler machen, dass nicht allen erst am Ende auffällt. Alle Spieler haben irgendwann einmal beim FC Barcelona gespielt. Das war mein subjektives Auswahlkriterium. Zweites Auswahlkriterium war übrigens, ich bin 54 Jahre jung. Das heißt, manche Legenden aus der Zwischenkriegszeit oder der unmittelbaren Nachkriegszeit, die habe ich einfach nicht mehr miterlebt. Trotz meines Alters durch die Gnade der späten Geburt. Beim Torwart war es nicht ganz so einfach, aber so wie Zubizarreta 126 Länderspiele für Spanien mit Barcelona wirklich alles gewonnen. Meistertitel in La Liga sowieso, aber auch den damaligen Europapokal der Landesmeister. Er hat halt das Recht gehabt, im Nationalteam Spaniens zu einer Zeit zu spielen, wo die noch keinen der ganz großen Titel gewonnen haben. Nichtsdestoweniger der Tormänner, die als Alleskönner bezeichnen würde, Strafraumbeherrschung, Reaktion schnell auf der Linie und so weiter und so fort.
Sie haben schon angekündigt, beziehungsweise auch schon angesprochen, es war schwer, die Torhüterposition zu entscheiden. Da hat ja Barca auch andere Optionen geliefert in jüngster Vergangenheit mit Victor Valdés und Marc-André Ter Stegen. Warum haben Sie sich dagegen entschieden, gegen diese zwei, die auch schon eine prägende Zeit bei Barcelona?
Ich fürchte, alle Deutschland-Fans müssen jetzt ganz tapfer sein, und meine Tochter ist deutsche Staatsbürgerin, aber immer für den Spanier und nicht für den Deutschen, weil ich auch bei Spanien gegen Deutschland auf jeden Fall zu Spanien halte.
Ja, da sind wir schon zwei, würde ich sagen. Wir machen gleich weiter mit der Verteidigung. Der Torhüter, der steht bei der Dreierverteidigung. Wer macht den Libero bei Ihnen?
Also ich habe mich für ein altmodisches Modell mit einem Libero entschieden, mit Ronald Koeman. Nicht ganz leichten Herzens, weil er war zugegeben nicht immer ein Sympathieträger. Und jetzt bei aller, ich hätte zu jener Mannschaft, die gegen Deutschland spielt, fast egal, wer das ist, den Hintern mit einem Trikot sollte man sich trotzdem nicht aufwischen. Und genau das hat Ronald Koeman einmal im Siegestaumel gemacht. Und das lehne ich natürlich nicht ab. Aber er war derjenige, der die Abwehr meisterlich organisiert hat. Das Trainer war am Ende erfolgreich, der in jedem dritten Spiel ein Tor geschossen hat für mein Barca. Und vor allem der einen Schuss von der Schärfe her, als würde es kein Morgen geben. Auch ein Europapokal der Meister Champions League Finale hat er ja so entschieden aus gefühlt 30, 35 Metern.
Ja, legendär damals dieser Treffer von Ronald Koeman. 88 Tore in 264 Pflichtspielen, unfassbare Bilanz, eben auch als Verteidiger, haben Sie eh schon angesprochen. Machen wir weiter in der Verteidigung. Wer steht neben Ronald Koeman als erstes?
Sowohl vor ihm als auch rechts, denn ich habe eine gewagte Dreierkette, steht Puyol. Er ist bekannt natürlich als der klassische Innenverteidiger oder historisch gesehen Vorstopper, hat aber, was vielleicht weniger die Leute wissen, auch rechter Verteidiger sehr erfolgreich gespielt. Und er ist einfach im Begriff von Barca, weil er allein durch Krankheit für den Zusammenhalt der Mannschaft gestanden ist. Er war nicht das gottbegnadete Talent wie das gesamte Barca-Mittelfeld, geschweige denn ein Lionel Messi. Er war das Musterbeispiel trotz allen technischen Könnens des harten Arbeiters, des Kämpfers, der immer mit vollem Einsatz dabei war und seine Leistung durchgebracht hat. Und da war natürlich auch noch einmal dieses Kopftor bei der Weltmeisterschaft in Südafrika, geschossen hat. Ja, schon allein damit gehört er in die Einzelpanier dazu.
Ja, ein absoluter Leader und Fighter. Ich finde es ja ganz interessant, der hat bis zu seinem 27. Lebensjahr hat er keinen einzigen Titel gesammelt. Dann kam die Messi-Ära und 10 Jahre später hat er 23 Pokale in seiner Vitrine. Also da hat natürlich auch der Messi-Faktor eine Rolle gespielt. Dazu später aber mehr. Eine Position haben wir noch offen in der Dreier-Abwehrkette. Wer bekommt die?
Die bekommt Piquet, Begründung überflüssig. In seiner besten Zeit war im Vergleich zu ihm Franz Beckenbauer ein müder Abgehört von Piquet. Das genügt als Begründung. Es fehlt natürlich den Fußball-Experten auch eine Dreierkette ohne linken Verteidiger, der dort verteidigt. Das würde schief gehen. Aber da habe ich als einwärtiger Wasserspieler nehmen wollte, niemand gefunden. Klar, Serge ist eine spanische Legende und hat fantastisch gespielt. Aber ich muss ehrlich genug sein, zur selben Zeit haben links hinten auch Paolo Maldini und Roberto Carlos gespielt. Nur der eine ist von Berlusconi bis AC Mailand, der andere war das einfach bei Real Madrid. Und bei aller Bewunderung ist ein Master-Fan ein Spieler von einem dieser beiden Vereine einberufen und seine Hand abonniert. Das geht nicht, das geht einfach nicht.
Verstehe ich. Piquet auch, ein Kind von La Masia, einer aus der Talentschmiede Barcelonas. Wie talentiert war eigentlich der junge Peter Vilsmaier am Fußballplatz?
Der junge Peter Vilsmaier hat fast Fernsehserien-klischee-mäßig einmal beim Kaisermühlner SC in Knabenmannschaften gespielt, mit gar keinem großen Talent, mit viel Spaß an der Sache. Aber irgendwann dann in Teenager-Zeiten wurden dann andere Sachen noch spaßiger und das war dann auch schon wieder das Ende der Fußballkarriere.
Aber woher kommt die Leidenschaft bei Ihnen? Also man bemerkt ja schon, dass da viel Fußballwissen vorhanden ist. Was waren da vielleicht so für Key-Momente auch in Ihrer Kindheit? Was sind so die ersten Fußballerinnerungen in Ihrem Leben?
Die erste Fußballerinnerung ist schon irgendwie Cordoba. Ich bin 67 geboren, also war da 10, 11 Jahre alt. Allerdings ist die Erinnerung keine so schöne. Ich habe den hysterischen Jubel nach dem 3:2 gegen Deutschland nicht ganz verstanden, denn ich habe vorher das Spiel in Holland gesehen und da haben die Österreicher gespielt wie auf einer Badewiese, so technisch die Zuschauer unterhalten und irgendwie den Endzweck des Tore-Schießens völlig ignorieren. Wir haben das die Holländer gleich 5-mal in Österreich mit dem Tor getan. Der österreichische Tormann Friedel Konzilia war der einsamste Mensch im ganzen Stadion. Der stand dauernd einem Holländer allein gegenüber. So locker hat man das in der österreichischen Verteidigung, obwohl mit Obermeier und Spätzle damals genommen. Und da habe ich nicht verstanden, warum jubeln jetzt alle so nach diesem WM-Sieg gegen Deutschland, weil wir sind doch ausgeschieden und dieses 1:5 war nun wahrlich nicht berühmt.
Verständlich. Erstes Stadionerlebnis von Ihnen? Können Sie sich da noch erinnern?
Das war ein Wiener Rabi, Rapid gegen Austria, das genaue Jahr weiß ich, ich wurde auch gestimmt, wie wahrscheinlich viele, ehrlich, und dann auch oft, meistens fast immer der Fernsehverein. Aber bei diesem Rabi habe ich eine ganz andere Vorliebe von einem Lieblingsverein in Österreich entwickelt, denn in Wien damals entkam man nicht der Frage, beim Rabi Stadion schon gar nicht, bist du Rapid oder Austria. Und in meinem kindlichen Revolutionstum ging mir das auf die Nerven. Ich muss mich jetzt zu einem von beiden bekennen. Und dann habe ich irgendwie als Lust und Laune gesagt, Wacker Innsbruck als dritte Möglichkeit. Man muss sagen, das war damals die legendäre Wacker-Messen-Mannschaft und die leider zu früh gestorbenen Bruno Betzer. Und es war auch ein Riesenspaß, nicht nur kindliches Revolutionstum auf Fan zu sein. Und man konnte die auch in der damaligen 10er-Bundesliga relativ häufig in Wien sehen. Denn da war ja nicht nur Rapid und Austria, da waren auch noch Sportclub und Vienna, die Südstadt bei Wien erstklassig. Das heißt, Wacker Innsbruck hat man in meinem Leben zu haben, Wien und Umgebung relativ oft Auswärtsspiele bestimmt.
Ja, die letzten Jahre waren dann etwas anders bei Wacker Innsbruck, mittlerweile in der vierten Liga angekommen.
Ich muss mich auch deklarieren, ich bin Fan natürlich der Spieler der jetzigen und der historischen von Barcelona. Ich bin kein Fan des Finanzvorstands des Vereins und mit Wacker Innsbruck nach der Umwandlung in den FC Tirol ging das ja sogar für einige Fängnis und so hoch. Strafen, zu denen sie verurteilt wurden und auch wegen des Geldes und wegen Finanzskandalen.
Ja, ich glaube, da könnten wir stundenlang über das Thema Wacker Innsbruck und auch Barcelona auf Finanzen sprechen. Machen wir aber weiter mit unserer Ansapanier. Die Abwehr steht nämlich schon. Wir machen weiter im Mittelfeld. Mit wem beginnen Sie?
Ja, ich beginne defensiv im Mittelfeld auf der Sechserposition. Das ist für mich Busquets, wahrscheinlich der meist unterschätzteste Weltstar überhaupt. In Barcelona und Spanien, das sind allerbesten waren. Barcelona Seriensieger in La Liga, Spanien doppelter Europameister und Weltmeister. Probleme haben sie immer nur bekommen, wenn Busquets außer Form oder verletzt war. Das ist im Prinzip bis heute bei meinem Wasser so. Busquets war derjenige, der die Genialität davor zusammengehalten hat, auch auf den Boden gebracht hat und teilweise als ein Personenstück ganze gegnerische Mittelfeld zur Verzweiflung gebracht hat.
Ja, auch einer aus La Masia, der natürlich auch vor allem von Pep gefördert und gepusht wurde, der Unsung Heroes, Hero Barcelonas. Weiter geht's im zentralen Mittelfeld. Wer bekommt die Position neben Busquets?
Der bekommt zunächst Xavi, Guardiola angesprochen worden. Das dortige Kurzbeispiel war natürlich für über ein Jahrzehnt das dominierende System im Weltfußball. Und der Inbegriff dessen wiederum war Xavi, gemeinsam mit jemandem, zu dem wir noch kommen, in meiner Ansicht. Man kann ihm natürlich vorwerfen, Xavis Torgefährlichkeit war limitiert, denn er gehörte zu den Typen im Wassermittelfeld und auch in der Nationalmannschaft, die am liebsten noch die Torstange überspielt hätten und sich dann mit dem Kurzbeispiel aus dem Seitenausgang der Schnabel herausgetrieben hätten, weil es so schön war. Also gelegentlich hat man schon gedacht, jetzt schießt doch endlich, aber die Genialität von Xavi, ein Spiel zu organisieren mit punktgenauem Besten, die steht, glaube ich, außer Streit.
Jetzt organisiert er den FC Barcelona außerhalb des Platzes. Er war eine Legende als Spieler, wird er in ein paar Jahren auch eine Legende als Trainer sein. Was glauben Sie, wie wird sich die Trainerpersonalie Xavi weiterentwickeln?
Hey, Sie fragen die befangenste Person, die Sie auf der ganzen Welt finden können. Ich bin so pro Barcelona, dass ich natürlich antworte, es wird eine neue geniale Zeit, auch als Trainer. Aber es gibt schon ein paar praktische Indizien dafür. Ich erinnere an die letzte Saison in La Liga, eine sehr erfolgreiche Saison für Barca, aber er hat sie wieder auf den zweiten Platz geführt und im Klassiko gegen Real Madrid hat Barca 4-0 gewonnen in dieser angeblich so schlechten Saison. Dieser fabulose Provinz Madrid hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn dieses Spiel 6-0 oder 7-0
ausgegangen wäre. Sie sammeln gerade sehr viele Sympathienpunkte bei unseren Real Madrid-Fans.
Es gibt ein paar Sport-Fangruppen, die mit mir nicht mehr auf einen grünen Zweig kommen. Sorry, da gehören Real Madrid und Bayern München-Fan. Dazu gehören auch Fans, die Bahn schwimmen und Rad werfen, womit ich als Sportart nicht wirklich so viel anfange. Also Bahn schwimmen, weil ich einfach davon verstehe, beim Bartwerfen, weil ich etwas bösartig sage, naja, eine Sportart, wo es zum guten Ton gehört, mindestens eine dreistellige Kilozahl zu haben, damit der Schwerpunkt beim Werfen offenbar günstiger verteilt ist, ist dann auch nicht ganz meines. Und ein paar nüchterne Fernsehgruppen schätze ich grundsätzlich schauen. Das ist beim Platz eher ein Tabu, da vollkommen nüchtern im Publikum zu sitzen. Wie auch immer, ein Barca-Fan mit Real Madrid kann sich nicht einig werden. Menschlich, ihr habt alle meinen größten Respekt als tolle Menschen. Ein Fußballverein macht ja einen schweren Fehler.
Alles klar. Zwei Positionen haben wir im Mittelfeld noch offen. Wer darf auf links ran?
Da spielt Iniesta. Es hat einmal ein Mitspieler von Iniesta, meine Erinnerung war es Rakitic, gesagt, auf eine Frage zu Ronaldinho, vergessen Sie Ronaldinho, ich will mit Ihnen über Iniesta sprechen. Denn Iniesta kann das Gleiche, nur besser und ohne Klemmer. Er macht das einfach ruhig und leise. Und übrigens da jetzt ein Respekt vor den Real-Fans, als Barcelona im Klassiko in Madrid einmal gewonnen hat und Iniesta ein Tor sogar schoss und schlicht und einfach eine Traumleistung geboten hat, haben sie im Standing Ovations im Abgang gezollt. Und das fand ich einfach wirklich mit großer Bewunderung ganz, ganz, ganz toll, weil der war objektiv hier an so vielen Tagen einfach großartig.
Ich glaube, der hat noch ganz viel Kredit bei den spanischen Fußballfans aufgrund des entscheidenden Tors natürlich auch 2010 im Finale gegen die Niederlande bei der Weltmeisterschaft. Sie haben vom Klemmerfaktor gesprochen. Das war natürlich schon auch trotzdem wichtig damals in den Nullerjahren mit Ronaldinho, mit Eto'o, mit Ibrahimovic. Warum schafft es zum Beispiel ein Ronaldinho, darf ein bisschen spoilern, nicht in ihre Ansapanier? War ja schon sehr prägend eigentlich auch zu jener Zeit.
Erstens, ich habe es dazu gegeben, gleich am Anfang unseres Gesprächs, ich bin Laie, aber wenn man 11 Spieler aufstellt, das weiß ich schon noch. Also ich nicht 20 oder 30 auf meinem Zettel schreiben durfte. Das hat dazu geführt, dass Ronaldo, dieser eine Portugiese, sondern der wirkliche Ronaldo aus Brasilien, der relativ kurz bei Barca gespielt hat, aber dann, glaube ich, viele Tore geschossen hat, dass ein Romario ein genialer Stürmer es nicht geschafft haben, weil die Rivaldo nicht geschafft hat und eben auch Ronaldinho, aber auch bei Ronaldinho, dass es zu viel Schlemmer war, weil Talent und Möglichkeiten einfach zu wenig und auch gewonnen gemacht hat, auch wenn das alle Spieler der Weltmeisterschaft damals für die in Südkorea und Japan waren, da gibt es einfach so viele noch bessere und zu einem kommen wir jetzt.
Machen Sie gleich weiter. Eine Position fehlt noch. Ich weiß, wer es ist. Ich freue mich jetzt schon drauf, weil ich ein bisschen noch ein Fanboy von ihm bin. Also, wer fehlt noch im Mittelfeld?
Ich vergebe es als vierten Platz im Mittelfeld. Er hat als 16-Jähriger begonnen. Lionel Messi, der größte aller Zeiten, was immer Dilettanten da anders sehen mögen. Weitere Erklärungen braucht es einfach nicht. Und er wird immer warten, egal wo er Zeit auch mal spielt.
Sehe ich auch. Wie sehr schmerzt es, als er nach Paris gegangen ist letztes Jahr?
Da habe ich mich bei den vielen Fußballfragen natürlich zwei Seelen in meiner Brust oder zwei Herzen schlagen. Dort bin ich gespalten in der Persönlichkeit. Als Barca-Fan sage ich natürlich, Messi darf man nie gehen lassen. Als Analytiker anerkenne ich erstens, man hätte ihn eigentlich ein Jahr früher gehen lassen sollen. Hätte man zwar nicht 6 Millionen, die sein Ablöse Summe festgeschrieben waren, bekommen, aber 100 Millionen allemal noch. Dann ging er einfach so. Und man muss auch zugeben, für die Gesamtentwicklung der Mannschaft hat sich irgendwann in eine falsche Richtung entwickelt. Es waren dann irgendwie nur Spieler willkommen, die zu Messi gewartet haben oder vielleicht sogar ihm genehm waren. Und der dringend notwendige Umbruch, die Mannschaft einfach schon überaltet war, damit zu langsam, der hätte mit Messi sich wahrscheinlich weiter verzögert. Und gegen Ende der Karriere, das gibt es jeden Fußballer in den 30er Jahren, da war es vielleicht schon sogar ein Jahr zu viel, dass Messi dort noch gespielt hat. Aber wenn ich die Frage mit dem Herzen beantworte, Messi soll als 45-Jähriger noch einen Standplatz haben.
Ja, was soll er dann überhaupt nochmal zurückkommen? Also jetzt rein, natürlich auch subjektiv gesehen, ich hätte auch gern, dass Messi zu Barcelona zurückkommt. Aber andererseits muss man eben sagen, dann ist ja im Endeffekt diese Entwicklung, die in den letzten, im letzten Jahr stattgefunden hat, wieder kann man ad acta legen, denn dann würde wieder das ganze Spiel auf Messi bezogen sein.
Realistisch ist es, wenn man einen Mit-30er oder jemand zweite Hälfte oder 30 wieder zurückholt, naturgemäß kein Langzeitmodell. Wobei unter Xavi als Trainer ist das Zusammenführen von Messi mit gleichzeitig einem jungen neuen Mannschaft vielleicht ja sogar möglich, weil er gegenseitig direkt weg von Xavi und Messi, die genial zusammengespielt haben, groß genug war. So etwas wäre unter Koeman ja auch so als Trainer eher ein Irrtum war einfach nicht möglich gewesen, aber also als Fußballfan ist schwer realistisch zu sein, aber man muss auch sagen, die Messi-Ehre war traumhaft. Danke für so viele wunderbare Jahre, und auch wenn es vorbei ist, werde ich mein Herz in den Augen haben, wenn ich den Messi-Fan.
Wird mir ähnlich gehen. Das Vierer-Mittelfeld, das steht also. Wir wechseln in die Dreier-Offensivkette. Wer startet bei Ihnen?
Also rechts vorne stelle ich jemand auf als Anerkennung, zum zweiten Mal schon in diesem Gespräch gegenüber dem Real-Fans, aber auch voller Scham ausnahmsweise über meine Barca-Fans. Denn rechts außen, der musste Messi ins Mittelfeld spielen, Luis Figo, einer der wenigen Spieler, die sowohl bei Barca als auch bei Real Madrid gespielt haben. Als er aber diesen Wechsel vollzogen hat und mit Real Madrid zurück Camp Nou im Stadion von Barcelona kam, wurde er nicht nur ausgepfiffen, sondern mit Gegenständen beworfen, unter anderem auch mit einem blutigen Schweinekopf. Und das ist einfach widerlich. Ich habe schon aus Solidarität meine Stimme für ihn, aber auch noch aus einem Grund, der mit Barca weniger und mehr mit der portugiesischen Nationalmannschaft zu tun hatte. Da haben alle immer geschwärmt von Ronaldo. In Wahrheit aber zum Beispiel beim deutschen Sommermärchen 2006, als Portugal nochmals ins Semifinale kam, da spielt ein alternder Luis Figo, wo alle vorher gesagt haben, eine Zeit ist vorbei. Nicht Ronaldo war großartig, sondern Luis Figo war großartig. Übrigens auch einen Österreicher, über ganz Frankreich in der Mannschaft, muss ich auch schon vorwarnen, einzubringen. Ich glaube, man hat unterschätzt, als einmal Salzburg gegen Sporting Lissabon gewonnen hat. Und bei Sporting Lissabon spielte damals ein Jungschwein, ein Anfang 20-Jähriger, der hieß Luis Figo und das war eine großartige Mannschaft und trotzdem hat Salzburg da gewonnen.
Legendäre Geschichte, Anfang der 90er, glaube ich, das Hinspiel hat man 2-0 verloren gehabt und dann im Rückspiel 3-0 gewonnen. 3 Jahre später ähnliche Geschichte bei Rapid gegen Sport.
Von Sporting spielte damals auch ein gewisser Klassenbruder Balakow, spielte Paulo Sousa, glaube ich, bei Sporting. Also im Prinzip das, was nachher die goldene Generation auf der portugiesischen Nationalmannschaft minus Balakow, der war in Bulgarien. Kenne ich mich dann doch genug aus, aber hat man bei Sporting gespielt und ich glaube, das hat man einfach noch nicht genug geschätzt, wie groß dieser Salzburger Sieg damals war.
Definitiv. War trotzdem, finde ich, schon sehr ein historischer Tag damals, dass man das nochmal gedreht hat. 2 Positionen haben wir noch offen. Wer bekommt die nächste?
Als nicht wirklich Mittelstürmer, sondern einer von 3 Stürmern, auch wenn er teilweise Nummer 9 trug, Christoph Deutschkopf. Christoph Deutschkopf, und jemand, der nicht sympathisch ist als Person und als Mensch, aber der für mich der Inbegriff von Genie und Wahnsinn war. Sowohl in der bulgarischen Nationalmannschaft, ich erinnere, als sie Deutschland bei der WM in den USA aus dem Turnier gekickt haben, als auch natürlich gemeinsam mit Romario bei Barcelona. Deutschkopf hat am schlechten Tag auf alles getreten, was sich bewegt hat, inklusive Gegenspieler, ich glaube einmal sogar inklusive Schiedsrichter. Aber am guten Tag war das, was er mit dem Ball aufgeführt hat, einfach nur wow. Und deshalb gehört er mit dieser Grenzgenialität in diese Mannschaft. Und wie gesagt, ich entschuldige mich bei Hans Krankl und allen Rapid-Fans.
Weil Hans Krankl bekommt auch nicht die letzte Position. Die letzte Position bekommt allerdings auch nicht zum Beispiel ein Luis Suarez, der ja doch das letzte Jahrzehnt bzw. die letzten 7 Jahre von Barca sehr geprägt hat. Warum haben Sie sich gegen Luis Suarez entschieden? Oder ist das dann zu viel Aggressivität neben Christos Deutschkopf?
Sie sind ein Meister des britischen Understatements und haben das sehr freundlich formuliert mit zu viel Aggressivität. Also ich bin ein Trainer für die ganze Manier, der keine Spieler aufstellt, die Gegenspieler im wörtlichen Sinn heißen, was Luis Suarez getan hat. Ich anerkenne das, was damals Frank Lampard, später auch Trainer ja in England, aber noch als Spieler gesagt hat, es gibt keine Lösung gegen Luis Suarez. Da war er nämlich noch Mittelstürmer beim FC Liverpool und dortiger Torschützenkönig in der Premier League. Also ich anerkenne das fußballerische Wunder Luis Suarez, aber er war halt Meister und das ist kein Platz für ihn. Auch jemand, der einen Augenimpact gut hat, spielt bei mir links außen. Vielleicht seine beste Zeit verletzungsbedingt nicht bei Barca gehabt hat, das war Thierry Henry. Aber wenn Thierry Henry links außen zu seinen Sturmläufen, egal ob für Frankreich oder eben in Barca angesetzt hat, dann sind alle anderen Abwehrspieler einfach nur noch irgendwo auf dem Rasen hilflos herumgerutscht. Das war für mich einfach mit glühenden Augen, habe ich zugeschaut und das war einfach ganz, ganz faszinierend. Und es zeigt sich eben großartig, die Mannschaften von Barca immer waren. Es hat auch ein Ibrahimovic keinen Platz bei der Hansa Panier, vielleicht auch aus Sympathiegründen, aber der hat ja da auch nie gespielt, war nicht gut genug. Ich hätte gerne ein Anteil Afrikas, Yaya Touré und Samuel Eto'o in die Hansa Panier genommen. Die haben auch bei Barca gespielt. Touré ist ein bisschen an seinem Konflikt mit Guardiola gescheitert, aber Eto'o war Teil dieses Dreiersturms aber nochmals, dass er immer 11 sein dürfen, so viel Fachwissen habe ich dann doch auch als Fan.
Thierry Henry für mich ja sowieso ein Role Model, ein Vorbild einer ganzen Generation damals. Also den hat ja gefühlt ein jeder geliebt, bis auf dieses eine Spiel damals gegen Irland. Ich finde, dieses Handspiel hat so ein bisschen auch die Reputation der weltweit auch von Thierry Henry geschadet.
Das stimmt. Allerdings, wie viele Spieler sind tatsächlich, ich erinnere mich auch an Andy Möller bei einer Schalte, und so weiter, sind tatsächlich nach dem Schluss von dem scheiterten Tor zum Schiedsrichter gelaufen, haben gesagt, sorry Schiri, das war kein Tor, du musst das wieder aberkennen. Das wäre natürlich die größte Größe von Thierry Henry gegeben gewesen, aber ganz ehrlich, so oft kommt das nun wahrlich nicht vor, nämlich wirklich in der letzten Minute beim entscheidenden Tor. Es ist ja leicht, das Fairness-Monster zu sein in der 10. Minute eines Spiels, wenn es das Ergebnis vielleicht die Qualifikation für die Großteil nicht so entscheidend beeinflusst. Aber stimmt, Das ist ein dunkler Punkt auf der weißen Weste von Thierry Henry. Und was mich aber fasziniert bei Thierry Henry war auch in der französischen Nationalmannschaft, die sind ja Welt- und Europameister geworden mit einem seltsamen System. Ein geniales Mittelfeld rund um Zinedine Zidane auf eine exzellente Abwehr, aber quasi ohne den Stürmer. Da haben wir halt immer irgendjemanden genommen, damit sie auch einen auf den Platz haben. Und dann kamen zwei Rapporten im Kader noch als Teenager und dann eben Anfang 20 mit Henry und Trezeguet. Da gab es dann wiederum nichts Besseres. Komischerweise war das dann eher schon der Anfang dieser großen Mannschaft, aber auch für das Mittelfeld.
Und das ist sie also, die Ansapanier von Peter Vilsmaier mit Zubizarreta im Tor, Piqué, Puyol und Coman in der Verteidigung. Ein legendäres Mittelfeld mit Xavi, Iniesta, Busquets und Messi und vorne mit Luis Figo, Henri und Stoichkov. Herr Vilsmaier, danke nochmals für Ihre Zeit. Hat Spaß gemacht und danke an euch da draußen fürs Reinklicken. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula 1 paniert.